Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Der Knoten ist geplatzt, das Schiff ist an Land, der Bann ist gebrochen. Werder Bremen gewinnt mit 2:0 beim amtierenden deutschen Meister und reibt sich heute Morgen wahrscheinlich immer noch die Augen. Der Fan auf jeden Fall wird's tun, denn was da gestern auf dem Platz in der Bayer Arena zu sehen war, hat nichts mit den Spielen zuvor zu tun. Was auch immer zur Wende geführt hat, wir atmen erstmal durch im Werderland und genießen, dass wir heute endlich mal einen Sieg zu besprechen haben. Auch ihr seid mächtig erleichtert, das zeigen die Nachrichten, die ihr per WhatsApp an die 0160 982 dreimal die 8 und die 4 geschickt habt, nehmen wir mit rein, genauso wie meinen Deichstuben-Kollegen Daniel Kutius, der sich das in Leverkusen angucken konnte. Vor dem Spiel hätte man noch gesagt, angucken muss. Moin Daniel.
Ja, moin, grüß dich. Ja, ganz ehrlich, ich habe vor dem Spiel gedacht, ein bisschen Katastrophentourist irgendwie. Ich fahre da hin und gucke mir das übel an, weil ehrlicherweise habe auch ich zu der großen Gruppe der Menschen gehört, die nicht wirklich viel auf Werder gesetzt haben vor dem Spiel. Aber, deswegen lieben wir diesen Sport ja alle so, manchmal kommt es komplett anders und es passieren Dinge, die keiner für möglich hält. Und in Leverkusen war so ein Tag und aus der Werder-Brille betrachtet war das natürlich genial.
Einfach herrlich. Ich muss auch sagen, ich hatte gestern Nachmittag vor dem Spiel zum ersten Mal innere Widerstände und habe mich gefragt, will ich das wirklich sehen? Will ich mir das auch bei dem Wetter antun? Ne, musst du dich ja immer entscheiden, Fernseher oder Sonne draußen. Aber dann dachte ich so, naja, das ist schon so wie in einer Ehe, ne? In guten wie in schlechten Zeiten, da muss man dann durch und da kann man sich nicht verstecken. Du hast das auch nicht getan, aber ich habe mich gefragt, gab es dann bei dir auch auf dem Weg nach Hause eine Kanne Bier, so wie bei den Jungs?
Nee, das tatsächlich nicht, sondern eher den Laptop auf dem Schoß im Auto, selbstverständlich auf der Rückbank, nicht am Steuer, um dieses Spiel so ein bisschen schriftlich dann einzuordnen, damit die Deichstube da natürlich auch, wie ihr das hoffentlich alle kennt, durchgehend mit Infos gefüllt ist. Das war eher so meine Rückfahrt. Wir haben aber tatsächlich, ich kann die Höhe auf der Autobahn nicht sagen, weil es natürlich dunkel war, aber den Mannschaftsbus überholt. Leider sind da die Scheiben getönt, aber ich bin mir sicher, dass da ordentlich angestoßen wurde. Das haben die Spieler hinterher in den Katakomben hier auch schon gesagt, dass auf der Rückfahrt sicherlich Bier fließen wird. Und ja, ich glaube, Milos Veljkovic sagte das. Und wie zum Beleg wurde hinter ihm von einem Teambetreuer zwei Riesenkisten Bier klimpernd Richtung Kabine getragen. Also die hatten sich ihren Feierabend redlich verdient und ich bin mir sicher, dass sie den auch sehr genossen haben werden.
Ja, und jeder trinkt ja sein Bier anders. Ich dachte nochmal so, Kollege Berg ist doch eher so der Dosenstecher bestimmt, oder?
Typ Bierhelm? Nee, weiß ich nicht. Vielleicht ja. Vielleicht ist er aber auch Freund des schottischen Whiskys oder komplett Asket. Romano Schmid beispielsweise sagte gestern, ja, die Jungs, die was trinken, und er sprach da so von 3-4, die werden sich sicherlich was gönnen, aber er selber überzeugter Nicht-Alkoholiker, Nicht-Alkoholtrinker, Alkoholiker schon mal gar nicht, der sagte selbst auf seiner eigenen Hochzeit keinen Tropfen, also das ist okay. Ein Sportler durch und durch. Und da hat sich im Fußball, wenn wir an die glorreichen 90er Jahre zurückdenken, sicherlich einiges geändert.
Hashtag Mario Basler, genau. Ja. So, also das war Werders Wandlung gestern. Das war ein regelrechter Befreiungsschlag. Eine Mannschaft, die ausgewechselt, hat sehr viel Spaß gemacht. Da hat sich einiges in die richtige Richtung bewegt. Und die Frage ist ja, was ist intern passiert, dass da wieder sowas wie Geschlossenheit auf dem Platz war?
Ja, das ist eine ganz, ganz spannende und absolut auch zentrale Frage nach diesem Spiel. Und dementsprechend waberte die natürlich auch durch die Katakomben der Bayer Arena. Wir haben da mit, wie gesagt, Milos Veljkovic drüber gesprochen, mit Romano Schmid, Clemens Fritz kam später noch, Ole Werner sowieso. Und ja, im Grunde sagen die alle unisono, Bielefeld war schon so ein Knackpunkt. Dieses Pokal aus auf der Alm, dieser Nicht-Auftritt, vor allem in der ersten Halbzeit, hinterher Bittencourt, das wissen wir alle noch, der seine Teamkollegen anzählt und sagt, ich rasiere da jetzt drüber. Und danach hat sich intern offenbar einiges getan. Milos Veljkovic, gestern ja Werder-Kapitän, sprach davon, dass es sehr, sehr viele Gespräche gab. im inneren Kreis der Mannschaft, dass da viel miteinander diskutiert wurde, mal in Gruppen, mal unter vier Augen, und ganz offensichtlich haben die da einiges ins Reine gebracht und sich ja wieder auf das besonnen, was sie eigentlich können, und diese atmosphärischen Störungen überwunden. Das ist natürlich die Grundlage dafür, dass du erfolgreich Fußball spielen kannst. In Leverkusen kamen dann sicherlich noch andere Faktoren dazu, ganz entscheidend Thema Effizienz. In den vergangenen Wochen, wissen alle, die das verfolgt haben, war es oft so, der erste Schuss war drin, aber dummerweise immer bei Werder im Tor. Ja. In der Bayer Arena lief es genau andersrum. Erste Chance, Schmid macht sofort das Tor. Und was ich dann erstaunlich fand tatsächlich, ist, dass das Publikum, das nachvollziehbarerweise sehr erfolgsverwöhnte Publikum in Leverkusen, dann doch relativ schnell murrig wurde und da so ein Raunen durchging. Und auch das so ein kleiner Fakt, der Werder sicher geholfen hat. Dann überstehst du hinten ein, zwei kritische Situationen. Und so von Minute zu Minute kam immer mehr so auf Werders Waagschale drauf, sodass man ja relativ schnell das Gefühl hatte, boah, wenn die so weitermachen, ist hier echt die Überraschung drin.
Ja, also ich konnte es auch erst gar nicht glauben. Aber genau, die Gesichter wurden immer länger in Leverkusen. Das mit dem Rasieren hat Leo offensichtlich gut gemacht. Also ein Lady Shaver wird es nicht gewesen sein. Eher so Gillette für den Mann, nehme ich an.
Ja, Machete würde ich sogar sagen.
Oder Machete, genau. Aber Reden hilft, zeigt das. Jetzt muss man allerdings auch sagen, wir wollen nicht total euphorisch werden. Das ist ja immer alles mit Vorsicht zu genießen. Aber erstmal freuen wir uns. Xavi Alonso, Leverkusens Coach, hat gestern in der PK schlichtweg den Tag so zusammengefasst: war scheiße Tag für uns. Ole Werner hat folgende Spielanalyse auf den Weg gebracht hingegen.
Ansonsten kann ich meiner Mannschaft nur ein Riesenkompliment machen, weil es heute genau das war, was wir hier brauchten. Eine sehr, sehr gute Defensivleistung, sowohl individuell als auch als Mannschaft. Haben wir eine geringe Fehlerquote gehabt. Wenn Fehler passiert sind, haben wir sie gemeinsam ausgebügelt. Und das war heute ausschlaggebend, um hier gewinnen zu können. Plus dann eben halt auch der Punkt der Effizienz. Und da hat sich jeder mit eingebracht, hat jeder seine Qualität gezeigt. Wir haben das, was man erwarten konnte, nämlich, dass man viel verteidigt und auch mal ein Stück weit leiden muss, haben wir gemeinsam getan, auf einem guten Niveau getan. Und insofern glaube ich auch heute unterm Strich gar nicht mal unverdient gewonnen.
Also das ist ein ganz großes Bremer Kompliment, was hier rüberkommt von Ole. Aber interessant ist ja, er spricht über das gute Wesen, das du brauchst, um Spiele für dich zu entscheiden. In den letzten Spielen hat er nämlich gefehlt, dieser Mannschaftsgeist. Nun war er plötzlich wieder zu spüren und ein Wort fiel da, du hast schon gesagt, Effizienz. Die war gestern auch zurück vor dem Tor. Wer war denn hauptsächlich dafür verantwortlich?
Ja, also wenn man es am ersten Tor festmacht, dann die drei, die das auf den Weg bringen, beziehungsweise am Ende ja auch vollenden. André Silva, der den Fehlpass von Hermoso sehr, sehr schnell verarbeitet, auf Jens Day weiterlegt, der uneigennützig auf Romano Schmid weiterschiebt. Romano sagte hinterher auf die Frage, Mensch, wie laut hast du denn geschrien, dass Jens dich sieht? Sagte, ich habe nicht geschrien, ich habe gebetet, dass dieser Ball kommt. Mhm. Und der kam dann, ja, und dann ist er natürlich vor dem Tor sehr effizient, weil er den Ball einfach reinhaut. Und das ist eben etwas, das brauchst du generell in der Bundesliga, aber noch einmal mehr gegen solche Top-Mannschaften wie Leverkusen, weil du kriegst da nicht 5, 6, 7, 8 solcher Chancen. Und die paar, die dir der Gegner gestattet, wenn überhaupt, die musst du dann sofort nutzen, damit sich die Dynamik, die Statik des Spiels durch deinen eigenen Treffer verändert. Und das ist Werder gestern nach vielen, vielen Wochen endlich mal wieder gelungen. Und was das dann auch innerhalb von so einer Mannschaft auf dem Platz ja an Spirit, an Momentum vielleicht auslösen kann, hat man gesehen, weil auf einmal ja gewinnst du die Zweikämpfe, und selbst wenn es so ein 50-50-Ding ist, du erarbeitest dir dieses berühmte Spielglück, dann springt die Kugel halt doch eher dir wieder vor die Füße als dem Gegner, und das pusht dann nochmal mehr und dann ist der Mitspieler plötzlich zur Stelle. Und also da ist gestern, ohne das jetzt, du sagtest das eben, zu sehr glorifizieren zu wollen, da gab es auch Fehler im Spiel, das war jetzt ja keine Gala-Leistung von Werder, aber ein sehr, sehr reifer und disziplinierter Auftritt und eben genau das, was dieser Kader machen muss, um in der Bundesliga Erfolg haben zu können.
Ja, und es war ein toughes Zweikampfverhalten. Das hat mir so gut gefallen. Es war endlich mal wieder die Leidenschaft, die wir so vermisst haben in den letzten Wochen. Die war zu sehen. Es war immer diese Extrameile, die gegangen wurde. Du hast es jetzt schon wunderbar zusammengefasst. Und hier deshalb noch mal eine kurze Anmerkung in eigener Sache. Die Analyse kommt ja normalerweise von Tobi Escher, nicht von Daniel Coutius. Also von dir auch so halb. Aber Tobi Escher nimmt uns das immer noch mal sehr fein auseinander. Der kann aber heute nicht. Der arme Mann hat schlichtweg keine Stimme. Ja, ich weiß nicht, was der gemacht hat. Ich glaube, der ist einfach nur angeschlagen, erkältet wie viele. Also lieber Tobi, gute Besserung. Ja.
Ich habe mir sagen lassen, er ist tatsächlich erkältet auf dem Weg der Besserung, aber die Stimme macht noch nicht wieder so mit. Also es liegt nicht daran, dass er gestern in der Bayer-Arena zu viel rumgeschrien hat. Der lag wirklich flach. Gute Besserung, wird schnell wieder fit und dann freuen wir uns im nächsten Podcast wieder auf die gewohnt fachlich, sachlich gute Analyse.
Genau, dann gibt es wieder die hohe Kunst der tiefen Räume, lieber Tobi, freuen wir uns. Genau. Ja, und damit zu Thomas vom Pro Werder Bremen Club aus Heidelberg. Der hat sich in seiner Nachricht nämlich mal den Gegner vorgenommen und du bist ja auch schon drauf eingegangen. Er schreibt, vor dem Spiel habe ich so gedacht, Mittelfeld top, Sturm gut und Abwehr, naja, das kann funktionieren, wenn da keiner mehr ausfällt und alle eine Top-Leistung bringen. Dann kam die Nachricht, dass Alonso auf 7 Positionen gewechselt hat. Das gab zudem ein gutes Gefühl. Alles in allem ist alles super aufgegangen. Der Sieg ist verdient, die Mannschaft kann wieder auf sich vertrauen, vorausgesetzt, jeder gibt immer 100%. Das fand ich übrigens ganz spannend, diese B11, die Leverkusen da aufs Feld geschickt hat. Da habe ich mich gefragt, nehmen die uns zu sehr auf die leichte Schulter?
Nee, also das glaube ich nicht. Ich bin auch bei dem Begriff B11 sehr, sehr vorsichtig, weil auch die Elf, die da gestern beim Anpfiff für Leverkusen auf dem Platz stand, immer noch ein Kaliber hat, das normalerweise deutlich über dem des SV Werder Bremen liegt. Also wir reden bei Leverkusen über den Doublesieger, über ein internationales Spitzenteam. Die haben einen so Premium besetzten Kader, da kann man es sich leisten, auch mal durchzurotieren und die zweite Reihe zum Einsatz kommen zu lassen. Was natürlich eine Rolle gespielt hat, ist, dass Werder, wenn man so möchte, der Sandwich-Gegner zwischen den beiden Achtelfinalpartien jetzt gegen die Bayern ist für Leverkusen. Im Hinspiel gab es da bekanntlich ja richtig auf die Mütze, Rückspiel jetzt am Dienstag, dass man da dann, Stichwort Belastungssteuerung, als Trainer guckt und verteilt und auch anderen Spielern mal Einsatzzeit von Beginn an gibt, ist völlig normal. Würde ich mir in dem Fall aber nicht damit erklären, ey, das ist ja nur Werder Bremen, die spielen wir schon an die Wand und dann ist gut. Dafür ist für Leverkusen in der Bundesliga einfach auch noch zu viel drin. Klammer auf, war zu viel drin, muss man ja fast sagen, denn durch die Niederlage gestern hat die Mannschaft von Alonso natürlich eine Riesenchance verpasst. Die Bayern haben auch verloren, fast die noch größere, definitiv die noch größere Überraschung zu Hause gegen Bochum. Dementsprechend geknickt war Alonso auch nach dem Spiel. Du sagtest das eben schon, scheiße Tag für uns. Er sagte, sobald ich zu Hause bin, ich werde diesen Tag vergessen und nur noch auf das Rückspiel gegen Bayern gucken. Heute war alles schlimm. Vom Ergebnis über die Leistung bis hin zur Tatsache, kein Boden auf die Bayern gut gemacht und als dickes, fettes i-Tüpfelchen ja noch obendrauf, die Wirtsverletzungen, über die wir gleich sicher noch sprechen werden. Also für Leverkusen gestern ein Tag aus einem Horrordrehbuch, wenn man so will.
Aber These aus der Ferne, ich meine, hätten sie gegen die Bayern gespielt, dann wäre ein Florian Wirtz doch von Anfang an aufgelaufen als Beispiel.
Vermutlich ja, aber deswegen würde ich trotzdem nicht sagen, B11-Gegner nicht ernst genommen. Also das, dafür steht Alonso auch nicht als Typ. Das ist ein ganz bodenständiger, aufgeräumter Trainer. Und ich glaube, wenn man dem eins nicht unterstellen kann, dann irgendwie Hochmut oder gar Arroganz. Also ich glaube, dass er durchaus überzeugt war, sich das gegen Werder leisten zu können, den einen oder anderen mal rauszulassen und eine hungrige zweite Reihe ins Rennen zu schicken. Und unter normalen Umständen hätte auch das geklappt. Also andersrum formuliert, ich finde es nicht angemessen oder in Ordnung, wenn man den guten Bremer Auftritt jetzt damit relativiert, zu sagen, naja, das war ja eine Leverkusener B11. Also auch die ist immer noch stark genug, um in der Bundesliga jeder Mannschaft richtig Probleme zu machen.
Das sowieso. Also besinnen wir uns auf die eigenen Fähigkeiten und lenken wir den Fokus einmal mehr auf Romano Schmid. Denn du hast es ja eben schon gesagt, ne? Der brachte Werder in der 7. Spielminute nach der Vorlage von Stay in Führung nach einem Infekt wieder zurück auf dem Feld. Wie wichtig ist der fürs Bremer Spiel, auch perspektivisch? Auf den können wir doch gar nicht verzichten.
Nein, der ist enorm wichtig, weil er im Grunde der Einzige im ganzen Kader ist, der wirklich für diese offensive Kreativität aus der zweiten Reihe, also aus dem offensiven Mittelfeld heraus, steht. Das bringt so kein anderer Profi mit. Jens Day, wissen wir alle, eher so der Motor, der Arbeiter, seine Linien räumt dahinter ab. Leo Bittencourt, ja, der Wirbelwind, der alles mal spielen kann, aber so diese Spielmacher-Skills, dieses ich probiere mal was, womit keiner rechnet, ich lasse mal drei Leute stehen, gehe ins Dribbling, das macht im Kader halt nur so Romano Schmid. Das klappt nicht immer alles. Auch der hat Spiele dabei, wo man denkt, oh, heute mit dem falschen Fuß aufgestanden. Aber trotzdem ist der enorm wichtig, weil er Werders Offensivspiel ja eine Form von Unberechenbarkeit verleiht. Und das war gestern in Leverkusen wirklich gut zu sehen, auch wenn er in der zweiten Halbzeit dann ja doch etwas abgetaucht ist. Aber in der ersten Hälfte, da waren wirklich Ideen dabei, auch über das Tor hinaus. Er hat immer wieder schnell den Weg mit seinen Pässen in die Tiefe gesucht, gab einen schönen Versuch eines Außenrisspass. Das war so ein Beispiel. Idee top, geht dann nicht auf, weil die Ausführung nicht 100% gut war. Aber auch solche Momente, die lösen was aus beim Gegner, weil du bei dem immer das Gefühl hast, ey, Vorsicht, der zaubert irgendwas raus oder der versucht zumindest was. Und das braucht Werder dringend, weil ohne Romano Schmid ist diese Mannschaft, was das Kreative angeht, ja, deutlich, deutlich schwächer als mit ihm.
Das sind sie, die Nadelstiche, die du brauchst in so einer Partie. Wer uns gestern definitiv auch im Spiel gehalten hat, ganz einfach, weil er wichtige Paraden gezeigt hat und von ihm eine starke Leistung kam, war Michael Zetterer, nachdem der im Spiel gegen Wolfsburg ja nicht gerade mit Fortune gesegnet war. Andreas aus Ilienwort, der findet das gut.
Nach all der Kritik, die Werder auch einstecken musste von uns, muss man jetzt einfach mal sagen, das war sehr, sehr gut. Ein wirklich gutes Kampfspiel, aber auch mit kleinen spielerischen Highlights und vor allen Dingen zwei Tore, die sich haben sehen lassen. Und Zetti, muss man sagen, heute eine Glanztaten, zwei Stück, zwei Dinger rausgeholt. Die habe ich eigentlich schon drin gesehen.
Und bei Philipp aus Köln klingt das so.
Letzte Woche habt ihr meine rheinische Gelassenheit gelobt und ich habe es euch gesagt, dass Juju ist zurückgekehrt, etc. Ich habe es leider nur in der Sportschau-App Radio gehört. Aber was ich gehört habe, hat er ein paar Dinge rausgefischt. 2-0, das Juju ist zurück. Liebe Grüße aus Köln, euer Philipp.
Liebelein, sagt man ja im Rheinland bei euch, ne? Schick uns doch bitte nochmal hinterher, was das Juju ist und ob man da irgendwo noch mehr von kaufen kann. Das würde mich mal interessieren. Daniel, damit kommen wir aber jetzt zu Zetti mit diesen beiden Sprachnachrichten. Der war gestern richtig gut. Wie ausgewechselt im Vergleich zum Spiel gegen Wolfsburg? Da stand der ja ziemlich neben sich. Gibt's da einen Grund für, warum der so schlecht drauf war und sich das jetzt wieder so gedreht hat?
Ja, einen ganz eindeutigen sogar. Der war einfach nicht fit gegen Wolfsburg. Wer das rund um dieses Spiel verfolgt hat, wird das mitbekommen haben. Der hat in der Woche vor dem Wolfsburg-Spiel mehrere Trainingstage wegen einer Erkältung verpasst, sodass er lange auch auf der Kippe stand. Kann der überhaupt im Tor stehen? Konnte er dann? Und dann ist er am Dienstag, also beim Trainingsauftakt nach dem Wolfsburg-Spiel, schon wieder erkältet ausgefallen. Was natürlich die Frage dann aufwarf, zweimal erkältet zwischendrin, 90 Minuten Bundesliga, das passt ja irgendwie nicht.
Ja.
Und da hat Michael Zetterer gestern in Leverkusen, und da bin ich komplett bei dir, Wahnsinnsleistung, war wirklich der starke Rückhalt, den Werder auch braucht, um so ein Spiel dann da gewinnen zu können, so eine Überraschung perfekt machen zu können. Und hinterher im Gespräch mit uns hat er wirklich entwaffnend und sehr erfrischend offen und ehrlich gesagt, ja, das war ein Fehler. Es war nicht besonders schlau, gegen Wolfsburg gespielt zu haben. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe und ja, das mache ich beim nächsten Mal anders. Ich kann mir das so erklären, der steht natürlich auch auf seiner Position unter enormem Druck. Und der weiß, ey, wenn ich mich jetzt für dieses eine Spiel krank melde, weil so richtig fit bin ich nicht. Ich bin nicht mehr bettlägerig, aber so 100 pro kennt ja jeder. Ne? Also richtig ist das noch nicht aus dem Knochen. Aber wenn ich mich jetzt krank melde für dieses Spiel, ja, dann spielt Mio Backhaus, Riesentalent. Lass den mal 3-4 geile Paraden zeigen. Wer da beendet gegen Wolfsburg die Krise, dann habe ich aber das Thema, muss der Backhaus vor Leverkusen überhaupt wieder raus? Unterstelle ich Michael etc. jetzt oder könnte ich mir vorstellen,
wollte ich
dass
sagen,
das
hat er nicht gesagt,
waren.
Aber
das hat er so ausdrücklich nicht gesagt, aber so würde ich es mir erklären, dass er, ich sage mal, den Ehrgeiz etwas über die gesunden Maße hinaus getrieben hat und ja, im Sinne der Mannschaft und eben auch aus eigenem Antrieb gesagt hat, ich ziehe das durch, ich kann spielen. Kann ja auch gut gehen, sowas, so greift er halt bitter daneben. Das hatte dann zur Folge, dass er vor Leverkusen eine sehr unangenehme Woche erlebt hat, die Kritik von außen zum Teil berechtigt, weil es war ein großer Fehler, zum Teil in meinen Augen aber auch zu beißend, zu scharf. Und in Leverkusen hat er dann einfach eine Reaktion gezeigt und da muss man einfach den Hut davor ziehen, weil bei so einem Gegner, da kannst du als Torwart auch oft mal schlecht aussehen. Er hat zwei, drei, vier Bälle wirklich toll entschärft und ja, hat gezeigt, dass er einfach berechtigt die Bremer Nummer 1 ist und hat gemeinsam mit seiner Mannschaft auch sein Tief überwunden und da können wir hoffen, dass das in den kommenden Partien so weitergeht.
Ja, hat auf jeden Fall echt gut getan, der Zetti gestern, ihn wieder so zu sehen, dass er zur alter Form zurückgekehrt ist. Hoffen wir, dass es so bleibt. Genau, wo wir gerade bei Einzelleistungen sind, ihr habt uns ein bisschen was zu Felix Agu geschickt. Die Meinungen zu seiner Leistung gehen interessanterweise auseinander. Jan-Peter findet, super Leistung, nicht zu meckern, aber Leute, Agu eine 1,5 bei aller Liebe. Da Leverkusen über die Seite von Agu kaum stattfand, hätte da auch Mio Backhaus spielen können. Agu hatte 2, 3 schreckliche Fehlpässe und ging nach vorne immer nur auf Nummer sicher. Spielte lieber quer oder wieder zurück. Ich sehe auf diesen Positionen einfach Caboret und Köhn 1000-mal lieber. So. Werder 81 entschärft das Ganze, hat ihn komplett anders gesehen und schreibt, insgesamt kann man heute keinen aus der Mannschaft hervorheben, aber ich finde es schon beeindruckend, wie schnell Agu wieder da ist und Köhn und Caboret den Rang abgelaufen hat. Stark. Du hast, Daniel, Agu eine 1,5 gegeben. Demnach kann er ja nicht ganz so viel falsch gemacht haben. Ganz im Gegenteil, vieles richtig. Das heißt, Jan Peters Beitrag passt da ja jetzt nicht so ganz zu. Sortier uns das mal ein.
Ja, also wenn wir die beiden Beiträge gegeneinander halten, bin ich ganz klar Team Werder 81, weil ich habe Felix Agu gestern sehr, sehr stark gesehen in Leverkusen. Und dieses Argument, die Leverkusener haben über seine Seite kaum was gemacht. Ja, das Spiel ging wirklich viel über links. Kann aber vielleicht ja auch daran liegen, dass Felix Agu die linke Bremer, beziehungsweise dann die rechte Leverkusener Angriffsseite, sehr, sehr gut im Griff hatte. Ich fand den defensiv sehr diszipliniert. Mhm. Ich fand den offensiv sehr wohl dosiert. Er hat was nach vorne probiert, aber du hattest immer das Gefühl, der weiß auch, heute ticken die Uhren ein bisschen anders. Ich muss schon auch irgendwie den Bereich hinter mir ständig mit im Kopf haben. Und diese Balance zwischen beiden, die hat er sehr, sehr gut hingekriegt. Und es gab in der ersten Halbzeit eine Szene, die habe ich mir fett im Block notiert, weil ich die einfach ja sinnbildlich für seinen Auftritt fand. In der 29. Minute hat er ja bei einem Bremer Angriff den Ball verloren, wo man dachte, oh Mensch, da war doch mehr drin, das hätte nicht sein müssen. Holt ihn sich aber gefühlte 2,5 Sekunden später sofort wieder, weil er ja einfach wach war in diesem Spiel drin und ja, in meinen Augen da auf der linken Bremer Abwehrseite, gerade in der zweiten Halbzeit dann auch, den Frimpong komplett kaltgestellt hat. Also ich fand wirklich ein sehr guter Auftritt von Felix Agu und finde es spannend und ja wirklich beeindruckend, wie der es schafft, nach ja immer wieder längeren Verletzungspausen zurückzukommen und zu sagen so, nee, Moment, also hier spielt schon ich. Und selbst so Namen wie Köhn und auch Caboret, die auch schon gute Leistungen da gezeigt haben, aber sich im Moment einfach hinten anstellen müssen. Und ja, das freut mich für Felix persönlich auch, weil er ein sehr, sehr netter und bodenständiger Typ ist und sich das im Moment mit so Auftritten wie in Leverkusen wirklich verdient.
Ja, insgesamt also auf einem wirklich guten Weg nach einer längeren Verletzungspause. Jetzt muss man sagen, du hast es gerade schon angesprochen, die Namen fielen ja auch schon. Die Konkurrenz auf der linken Außenbahn ist ja groß. Jetzt fällt im nächsten Spiel auch Mitchell Weiser aus nach der Aktion gestern gegen Florian Wirtz. Da können wir auch nochmal kurz drauf gucken, weil klar, der durch die Leverkusen-Brille guckt, sagt, wie kann Weiser den da so wegrätschen? Ich finde, Weiser war in einem anderen Zweikampf. Das ordnest du uns bitte auch nochmal ein. Und dann erzähl uns mal, was für ein Effekt das haben wird. Also wenn Mitchell Weiser fehlt auf der rechten Außenbahn, wird ja wohl jemand rübergezogen. Welchen Effekt hat das dann auf links und wen siehst du in der Startelf gegen Mönchengladbach? Das war jetzt ganz schön viel auf einmal, ne?
Ja, aber wenn wir chronologisch bleiben, kurz erst zum Foul. Es ist ein böser Tritt aufs Sprunggelenk. Ich habe jetzt zum Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, Sonntagmorgen 10.51 Uhr ist es jetzt, noch keine Idee, noch keine Ahnung von der Prognose, was Florian Wirtz hat, aber der ist direkt aus dem Stadion ins Krankenhaus gebracht worden, an Krücken. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der am Dienstag gegen Bayern in der Champions League spielt und wenn es richtig blöd kommt, hat er sich sogar wirklich was getan und fällt länger aus. Mitchell Weiser hat sich hinterher ja auch direkt entschuldigt und gesagt, ey, habe ich Glück, dass ich kein Rot sehe. Absicht würde ich ihm auf keinen Fall unterstellen, in meinen Augen aber wäre es absolut vertretbar gewesen, wenn der Schiri da rot zeigt, weil er ihn einfach an der Stelle trifft, mit einer Dynamik trifft. Er kommt einfach zu spät, aber ja, wenn es blöd läuft, tritt er dem echt das Sprunggelenk durch, was wir nicht hoffen wollen. Ja, aber da ist Werder in dem Fall und in Person Weiser glimpflich davon gekommen, auch wenn er danach natürlich Feindbild Nummer 1 im Stadion war und bei jedem Ballkontakt wirklich gellend laut ausgepfiffen wurde. Ja, aber für ihn dann eben insofern glimpflich, gab nur Gelb, heißt zwar auch Einspielsperre jetzt gegen Gladbach, aber eben nicht mehr. Und ich glaube, dass wenn wir auf Gladbach gucken, dass das für den Trainer, für Ole Werner personell relativ einfach zu lösen ist. Mhm. Der wird Felix Agu auf die rechte Seite stellen für Weiser und hat dann links die Wahl zwischen Köhn und Caboret.
Caboret, ja.
Da wird er sich für einen von beiden entscheiden. Agu macht das rechts genauso wie links. Von daher wird der definitiv wieder auf dem Platz stehen gegen Gladbach.
Ja, die Außenbahnen sind ja auch nicht so unsere Baustellen, also was zumindest das Personal angeht. Ganz im Gegenteil, es kommen ja auch gerade ganz viele zurück. Das ist gut so. Ich würde gerne nochmal auf einen weiteren Schreckmoment im Spiel gucken, denn da hatte man so ein bisschen Angst um die Defensive. Es gab einen heftigen Zusammenstoß in der 40. Minute zwischen Miloš Veljković und dem Leverkusener Keeper Radetzky. Sah überhaupt nicht gut aus. Veljković lag erstmal am Boden. Der wird heute sicher mit Kopf wach, oder? Hat der sich richtig was getan? Kann er ja eigentlich nicht, weil er hat dann weitergespielt. Aber ich dachte zwischenzeitlich so, der könnte jetzt aber auch benommen vom Platz gehen.
Ja, das sah richtig böse aus. Ich habe das während des Spiels schon gedacht. Du hast in Leverkusen als Medienvertreter auf der Tribüne an deinem Platz sogar so kleine Monitore, wo du das Spiel nochmal, ja, die Übertragung sehen kannst. Deswegen konnte ich die Zeitlupe auch im Stadion schon sehen und da denkst du im ersten Moment echt, oh Gott, da kann ja alles passiert sein. Zumal er ja auch noch blöd aufkommt und dann am Boden, wenn ich es nicht völlig falsch gesehen habe, so ein, zweimal noch so zuckt, wo man dachte, oh Gott, hat er jetzt die Zunge verschluckt oder was ist da passiert? Gott sei Dank nichts Schlimmes, du hast es gesagt, er konnte nach Behandlungspause dann das Spiel beenden, weitermachen, hat in meinen Augen auch eine gute Leistung gezeigt in der Abwehrmitte und sagte dann hinterher im Gespräch mit uns, ich kann mich an die Szene gar nicht mehr erinnern. Also der hat wirklich einen Blackout und sagt, der wusste, wir mussten ihm quasi nochmal genau erklären, mit wem er da zusammengestoßen war, was da passiert ist. Also da hat es schon gerumst und er sagte, also er war für ein paar Sekunden, war er weg. War dann okay. Gott sei Dank wieder da, ging weiter. Hoffe mal, dass da nichts nachkommt. Der machte gestern aber hinterher nach dem Spiel, als wir gesprochen haben, einen sehr klaren, aufgeräumten, gelösten, gut gelaunten Eindruck. Also ich kann mir denken, vielleicht hat er heute Morgen irgendwie Nacken- oder Kopfschmerzen oder was. Aber ich glaube, da ist er sehr, sehr glimpflich davon gekommen.
Okay, ich guck gleich mal, ob ich den beim Bäcker treffe. Der ist ja mein Nachbar. Vielleicht steht er da ja klar und frisch und
liebe Grüße dann.
Hat nichts mit nach Hause getragen von diesem Zusammenstoß. Ja, krass. Yannick aus Hennef, der war gestern im Stadion und hat laut eigener Aussage gut angefeuert. Der nimmt uns nochmal einen Wechsel in den Blick, auf den ich gerne eingehen würde. Er schreibt, ich habe diese Mannschaftsleistung so frenetisch gefeiert, dass ich keine Stimme mehr habe. Ich habe mich im Spiel nur gewundert, dass Ole Berg statt Silva runtergenommen hat. Nicht, weil Berg torgefährlicher war, aber meines Erachtens defensiv sehr gut gearbeitet hat und viele Läufe in Kauf genommen hat und auch schon vorne immer wieder die Leverkusener angelaufen ist. Das waren heute von ihm die Meter mehr, die ich mir von den anderen Mitspielern die letzten Wochen gewünscht hätte. Ja, Ergänzung hier vielleicht einmal kurz. In der 69. Minute kam Justin Ginmar für Berg. Daniel, sortier uns den Wechsel mal ein. Yannick wundert sich, dass Berg statt Silva runter musste. Zu Recht?
Kann man sich wundern, aber ich glaube, man kann es auch erklären, weil bei Yannick klang es ja eben schon durch, das habe ich genauso gesehen. Olli Berg hat wirklich eine Laufleistung allererster Güte gezeigt. Der war vorne immer anspielbereit, der hat die Tiefe mit seinen Läufen angesteuert, der hat den Gegner vor allem bei Leverkusen dabei besitzt, sehr, sehr hoch angelaufen, damit das Bremer Pressing wiederholt ausgelöst, tauchte aber genauso sehr auch im eigenen Strafraum auf und hat da Bälle geklärt. Also wirklich absolutes Fleißsternchen für diesen Auftritt gestern. Kann aber natürlich auch eine Erklärung dafür sein, dass dann nach 69 Minuten die Luft irgendwie so langsam mal dünn wird und der vielleicht einfach Pause brauchte. Weiß ich nicht, kann ich mir aber vorstellen, dass Ole Werner dann gesagt hat, komm, ich will da Frische auf den Platz bringen. Dann Ginmar für Berg zu bringen, auch vor dem Hintergrund nachvollziehbar, du bringst Geschwindigkeit für Geschwindigkeit, einen schnellen Spieler raus, der vielleicht ein bisschen platt ist, den nächsten dafür rein und du hast mit Silva einfach weiterhin vorne diesen Wandspieler, der Bälle festmachen kann, der im Strafraum dann doch mehr Präsenz hat als Berg. Also ich hätte mir auch gewünscht, Berg spielt länger, weil er mir sehr gut gefallen hat, ja. Konnte diesen Wechsel aber schon verstehen.
Aber bei Silva darf gerne noch eine Schippe drauf, was die Torgefährlichkeit angeht, oder wie siehst du seine Leistung? Du hast sie ja mit befriedigend einsortiert gestern.
Ja, ich habe das Gefühl, das hatte ich gegen Wolfsburg schon, vor allem in der ersten Halbzeit, dass der so langsam ankommt im Verein und in der Mannschaft. Das ist natürlich auch nicht ganz einfach, wenn du mitten in der Saison im Winter kurzfristig dann den Club wechselst. Man darf nicht vergessen, der hat in Leipzig natürlich in den letzten Monaten, fast Jahren auch nicht mehr so viel Spielpraxis gesammelt. Der muss in Tritt kommen Und ich finde, er hatte in Leverkusen gestern gute Ansätze. Aber du merkst eben, dass er in manchen Momenten ja dann doch so ein bisschen das Timing noch verpasst oder die falsche Entscheidung trifft. Es gab in der ersten Halbzeit eine Szene, ja, da köpft er den Ball aufs Tor mit einer gefühlten Geschwindigkeit von 2 km/h und Jens Day steht 2 Meter rechts neben ihm und sagt, ey, leg mir den ab. So, dann habe ich ihn auf meinem starken Linken. Das sind so diese Kleinigkeiten, die noch nicht passen. Ja, grundsätzlich habe ich aber schon die Hoffnung, dass der Schritt für Schritt besser reinkommt und für Werder auch wirklich noch ein Faktor sein kann, was bei einem Stürmer ja bedeutet, einfach noch ein paar Tore schießt.
Ja, das ist doch schön. Yannick war im Stadion, 500 andere Werder-Fans nicht, denn vor der Partie gab es einen Zugunfall. Die Fans sind erst gar nicht bis nach Leverkusen gekommen. Was genau war denn da los?
Ja, da gab es im niedersächsischen Bassum, nicht weit von Bremen entfernt, einen Zugunfall mit Personenschaden, der dann auch noch tödlich ausging, tragischerweise, woraufhin der Sonderzug mit schätzungsweise rund 500 Werder-Fans an Bord die Fahrt gen Leverkusen nicht fortsetzen konnte. Und dann wurde, so wie ich es gehört habe, relativ schnell ein Schienenersatzverkehr organisiert und angeboten. Der Großteil, um nicht zu sagen eigentlich alle Fans, haben aber dann gesagt, nee, komm, weil für alle wäre kein Platz gewesen, dann fährt keiner, dann machen wir das nicht. Sicherlich auch geprägt durch die tragischen Eindrücke, die man dann in so einem Zug möchte man ja nicht erleben, glaube ich, will keiner. Das kann man sich vorstellen, dass das wirklich einschneidend ist. Und so blieb im Gästeblock dann wirklich ein großer, großer Bereich leer. Wie wir gehört haben, gab es draußen am Stadion dann noch Ärger mit der Polizei oder dem Ordnungsdienst, was irgendwie die Kontrollen angeht. Da haben sich Fans beklagt, die dann auch gesagt haben, wir gehen hier nicht in den Block. Also da sind Gruppen dann auch noch draußen geblieben, sodass am Ende ja wirklich sichtbar auch im Stadion Lücken in diesem Gästeblock da waren. Also ich kann mich wirklich nicht dran erinnern, wann ich irgendwo auswärts mal in einem Stadion saß und der Gästeblock nicht, aber wirklich gerammelt bis auf den letzten Platz voll war. In Leverkusen war es gestern so. Die da waren, haben trotzdem supported und alles gegeben, das muss man sagen. Aber dieser Eindruck, dieses tragischen Unfalls vom Vormittag, der hat das Fanlager doch sehr geprägt. Und der ist übrigens auch in der Mannschaft angekommen. Milos Veljkovic sagte hinterher nach dem Spiel, ja, ich habe davon gehört, hat noch sein großes Beileid und Bedauern zum Ausdruck gebracht und sagte, klar nimmt man sowas wahr und furchtbar. Also auch die Mannschaft lässt sowas in solchen Momenten dann natürlich nicht kalt.
Nein, also ein schrecklicher Unfall. Ich habe die Fans tatsächlich am Stadion noch gesehen gestern und wunderte mich und dachte, sowieso stehen hier so viele Menschen. Die haben sich offensichtlich dann nochmal vorm Werder Fanshop versammelt und hatten wahrscheinlich, wie du schon gesagt hast, danach nochmal Redebedarf und haben sich ausgetauscht. Ich habe noch eine Nachfrage zu dem zweiten Fanlager, das eben vor Ort war in Leverkusen. Da ging es ja um das Thema intensive Kontrollen. Da habe ich mich gefragt, was bedeutet denn intensive Kontrolle und wo war da die größte Kritik zu spüren?
Ich habe das, weil ich ja selber auch im Stadion war und da meine Abläufe ja irgendwie dann habe, logischerweise nicht mitbekommen, was draußen genau passiert ist. Mir ist zugetragen worden, dass da wohl einzelne Werder-Fans für gesonderte Kontrollen in einen, Container gebracht wurden und diejenigen, die das betroffen hat, das eben nicht nachvollziehen konnten, warum jetzt sie und sich da ein bisschen gegängelt gefühlt haben. Alles unter Vorbehalt. Ich habe das gehört. Wie gesagt, ich stand nicht daneben, habe das nicht mitbekommen. Aber das hat dann eben die Folge gehabt, dass die Fans gesagt haben, nee, okay, Leute, so nicht. Dann gehen wir hier nicht rein. Da haben wir keinen Bock drauf und boykottieren wir diese Veranstaltung.
Ja, die haben dann wahrlich was verpasst an der Stelle. Konnte keiner mit rechnen. Ich würde gerne den Optimismus mitnehmen ins nächste Heimspiel. Da schauen wir jetzt auch noch drauf, gegen die Fohlen aus Gladbach. Vorher nehmen wir aber die Meinung von Florin aus Fern mit rein. Sie schreibt, als Werder-Fan geht es nach dem Bungee-Jumping zum Segelfliegen oder so. Zwar 0 Punkte bei Kicktipp, aber das ist es mir wert. Ich muss übrigens auch sagen, ich habe gestern das erste Mal gegen meine eigene Mannschaft getippt und dann sowas. Also mir geht's ähnlich. Davon, ne?
Ja,
also Untreue wird sofort. Nee, macht man nicht. Nee, bin ich bei dir. Bin ich bei dir, habe ich davon 0 Punkte. So, weiter geht's aber hier mit Florin, die noch schreibt, alles in allem ein überraschend toller Fußballsamstag. Genau für solche Ergebnisse liebt man doch den Sport. Frage mich nur, warum Werder gegen den amtierenden Doublesieger gewinnen kann, aber nicht gegen einen Drittligisten, der in nicht mal auf einem Abstiegsplatz in seiner Liga steht. Scheint doch psychologisch leichter zu sein, wenn Werder der Underdog ist. Naja, gut für uns, denn nächste Woche geht es ja zu den, trotz der jüngsten Niederlage gegen Mainz, starken Fohlen aus Gladbach. Nee, ist ein Heimspiel, ne?
Ja, ist ein Heimspiel, auf jeden Fall.
Genau, also, aber es geht gegen die. Nehmen wir das mal so. Wenn da ein Sieg gelingt, sollte der Klassenerhalt mit 36 Punkten ja eigentlich fix sein. Ja, also ich habe mir auch gedacht, Werder müsste nach der Leistung gegen Leverkusen mit viel Selbstvertrauen in das kommende Spiel gehen. Gladbach stand heute auf Tabellenplatz 9. Die haben am Freitag aber auch nicht so gut performt gegen Mainz. Was kann da gehen?
Genau, die haben gegen Mainz verloren. Die müssen also liefern, weil Werder seine Hausaufgaben gemacht hat, da im Nacken sitzt und jetzt natürlich nachlegen will. Das wird sehr spannend, was da gehen kann, weil man sich ja schon gerade nach diesem starken Kontrast in den Leistungen, Bielefeld klang gerade nochmal an, Leverkusen haben wir ohnehin alle ganz präsent, schon fragt, in welche Richtung geht's denn jetzt weiter, Werder? Weiter toll wie gegen Leverkusen oder war das so ein Aufflackern und gegen Gladbach sorgt ihr wieder für die große Enttäuschung? Das sage ich ganz ehrlich, seriös beantworten mag ich das nicht, weil ich das auch nicht weiß, logischerweise. Da werden auch wir uns ein Stück weit überraschen lassen. Klar ist, dass der Sieg jetzt am Samstag natürlich was ausgelöst hat. Einerseits große Erleichterung, diese Krise ist endlich beendet, man zählt nicht mehr Niederlagen, du hast also wirklich mal den Haken dran gemacht und jetzt geht's von Neuem los. Das war ganz, ganz wichtig. Nicht zuletzt auch, gegen wen man da gewonnen hat, eben nicht gegen den Abstiegskandidaten, sondern, wie es eben schon hieß, gegen den amtierenden Doublesieger, eine der besten Mannschaften Deutschland, wenn nicht gar europaweit, absolutes Top-Team. Das zahlt voll auf das eigene Selbstwertgefühl ein und jetzt ist es Aufgabe der Mannschaft, des Trainers, das wirklich auf Händen durch die Woche zu tragen und bis zum Gladbach-Spiel zu konservieren, damit man das wieder auf den Rasen kriegt. Und das ist ja wirklich wieder dieses Schöne am Fußball, weil gerade eben nochmal von Favoritenrolle die Rede war in der Sprachnachricht. Natürlich fragt man sich, wie ist das möglich, dass Werder plötzlich Leverkusen schlägt und gegen Bielefeld verliert. Genauso sehr wirst du aber auch Bielefelder Fans finden, die sagen, wie ist das möglich, dass wir plötzlich Werder schlagen können und in der dritten Liga gegen XY auf den Sack kriegen. Das ist ja gerade das Tolle an dieser Sportart, dass sie dann doch bei aller Festgefahrenheit der Bundesliga-Spitzenteams oben immer die gleichen, Abstiegskandidaten immer die gleichen, in schöner Regelmäßigkeit doch mal für solche Nachmittage sorgt wie gestern und umso besser natürlich dann aus Bremer Sicht, wenn Werder dabei mal nicht der Dumme ist.
Und auch die Bayern müssen nochmal über Bochum nachdenken. Ja, das war in der Tat ein fantastischer Spieltag in alle Richtungen. Nochmal einmal ganz kurz mit Blick auf Gladbach. Wer wird denn potenziell zurückkehren? Wie sieht's bei Marco Friedl aus?
Ole Werner sagte am Ende der vergangenen Woche, also 2 Tage vor dem Leverkusen-Spiel, Resthoffnung ist da. Aber realistischerweise erst nach der Länderspielpause, weil nach Gladbach gibt es ja Fußballpause in Deutschland, in Bremen explizit nicht, denn am 22. März, wisst ihr alle, die große Diego sagt Tschüss Abschiedsgala im Weserstadion mit internationaler Top-Besetzung. Auch da werden wir als Deichstube natürlich für euch ganz dicht dran sein. Aber eben die Bundesliga pausiert und da ist es nachvollziehbar, wenn so ein Trainer sagt, und da gehe ich dann auch stark davon aus, im Fall bei Marco Friedl, der war jetzt so lange verletzt, wenn wir dieses eine Spiel ihn noch rauslassen, im letzten lief es ja auch ohne ihn sehr gut, dann hat er nochmal 2 Wochen mehr Zeit, wirklich die letzte Fitness wieder aufzuholen. Also ich gehe stark davon aus, dass wir den erst gegen Kiel wiedersehen. Bei allen anderen ist das noch ein bisschen offen. Bei Marvin Ducksch muss man schauen, wie sich da die Verletzung entwickelt. Niklas Stark klingt auch eher skeptisch, geht, glaube ich, auch eher Richtung Kiel. Da werden wir sicher in den nächsten Tagen ein bisschen mehr erfahren.
Wer kompakt und in voller Stärke da ist, das ist das Team der Deichstube und zwar auf allen Kanälen. Daniel, vielen Dank erstmal, dass du uns wunderbar eingefangen hast.
Da kann man auch mit Muskelfaserriss an der Tastatur sitzen. Also wir bewegen uns ja vergleichsweise wenig.
Es ist leider so, obwohl du bist doch auch so ein sportlicher Typ, du machst doch irgendwas, erzähl mir nichts.
Ist auf jeden Fall schön, wenn es mir offenbar gelingt, diesen Eindruck zu erinnern.
Doch, immer so eine klare Haltung. Also doch, ich hatte auch gestern das Gefühl bei deinem Aufsager, unter der Jacke schlummert ein Bizeps. Auf beiden Seiten. Oh
Gott. Ja, das lasse ich jetzt einfach mal unkommentiert stehen. Alles, was ich jetzt sage, genau, kriege ich Montag in der Redaktion richtig drauf.
Ich schicke dich mit dieser Leistungsbeschreibung in den Sonntag.
Danke.
Euch auch, wenn ihr was habt zwischendrin. Ich sagte ja, erklärt uns nochmal das Thema Juju. Dann immer alles an die 0160 98213 mal die 8 und die 4. Da sind wir ganz offen und freuen uns. Danke, dass ihr Teil des Nachspieldeichs seid. Wenn ihr es gut fandet, lasst uns Liebe, 5 Sterne Glücks da. Ihr wisst, darunter machen wir es nicht. Und wir sagen mal Cheers vom Nachspieldeich. Habt noch einen ganz tollen Tag, eine super Woche. Uns könnt ihr hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und sowieso überall dort, wo es diese Podcasts so gibt. Finde ich immer super, diesen Abbinder. Dann hat man es nochmal gebündelt. Danke, genau. Daniel.
Ja, danke auch. Jetzt raus in die Sonne, Leute. Lasst den Fußball Fußball sein. Genießt das Wetter und wir hören uns.
Bis dann.
Ciao.